Museumslauschen, der Podcast des Museumsverbandes Sachsen-Anhalt. In unserer aktuellen Folge Museumslauschen sind Annette Müller-Spreiz und ich in Halle, um uns dort mit Martin Ejabou zu treffen und mit ihm über den Bereich der kolonialen Kontexte in der Provenienzforschung zu sprechen. Diese Folge ist eine direkte Fortsetzung unserer Folge im Museum Burg Querfurt mit Jan Stenzel. Solltet ihr, liebe Zuhörer, die Folge auf Burg Querfurt noch nicht kennen, so können wir euch diese wärmstens ans Herz legen. Viel Spaß mit der aktuellen Folge Museumslausch.
Herzlich willkommen zum Podcast Museumslauschen beim Museumsverband Sachsen-Anhalt. Wir bestreiten ja eine Folge zur Provenienzforschung und haben uns heute den Kontext koloniale Unrechtserwerbungen ausgesucht. Und in Sachsen-Anhalt haben knapp über 30 Museen außereuropäische Objekte in ihren Beständen. Und ja, das sind manchmal Einzelstücke, manchmal sind es so 20, 50 Objekte und das größte Konvolut sind so circa 350 Objekte, die in unseren kleineren und mittleren Museen zu finden sind, also in unseren Stadt- und Regionalmuseen. Und oftmals ist es so, dass diese Museen diese Objekte nicht bewusst gesammelt haben in den außereuropäischen Herkunftsländern. Also sie haben nicht speziell in Afrika, in Ozeanien oder Asien nach Objekten gesucht, sondern sie sind oftmals mit Nachlässen oder Schenkungen dieser Objekte bedacht worden. Und genauso ist es den heutigen Fall betreffend auch gewesen. Heute widmen wir uns dem Museum Burg Querfurt und dieses Museum hat 1959 eine Schenkung von 50 Gegenständen aus Afrika bekommen. Und zwar hat das Hans Schomburg der Stadt Querfurt geschenkt. Mittlerweile merken wir quasi auf, wenn Museen solche Objekte in ihren Beständen haben und wir wollen mehr über die Translokation, so nennen wir das, wenn die Objekte von einem Punkt zum nächsten Punkt und in diesem Falle ja sogar eben Kontinente überwandert haben. Und wir haben für den Podcast eingeladen Dr. Martin Ejabou aus Togo. Und ja, vielleicht sagst du kurz Hallo und stellst dich kurz vor.
Hallo, ich bin Martin Ejabou, ich komme aus Togo und bin Dozent an der Université du Cara, liegt etwa 420 Kilometer von Lomé entfernt, also im Norden. Dort bin ich also Dozent in der Abteilung Département de Langue étrangère appliquée, also Allemand appliqué. Also ich bin Germanist sozusagen vom Haus aus, genau.
Sehr gut. Ja, schön, dass du hier bist. Dann frage ich mal kurz spontan vielleicht, warum bist du in Deutschland?
Ja, als Germanist ist man schon quasi ganz natürlich in Deutschland unterwegs. Hier hat man mehr Möglichkeiten, Austauschmöglichkeiten, auch Forschungsmöglichkeiten. Also es geht ja um deutsche Sprache, es geht um die deutsche Geschichte oder ihre Geschichte mit Bezug auf unsere Regionen und gerade ist ja das Museum auf Burg Querfurt so ein Beispiel dafür. Man ist hier, um zu forschen und auch sich weiter zu vernetzen und seine Informationen zu aktualisieren. Die Universität Halle verbindet eine Erasmus-Kooperation mit meiner Universität in Cara und also so eine Art Verbundprojekt mit den Kollegen aus Lomé. Und ich bin hier zum dritten Mal und diesmal haben wir so eine Art Summer School organisiert. Und das ist ganz schön, weil wir haben auch zwei Studenten aus Cara hier, andere Studenten aus Senegal und aus Lomé auch hier dabei. Und das ist auch eine Möglichkeit für uns zum Beispiel ganz direkt mit unseren Studenten sozusagen nicht aus Cara kommen, sondern aus Lomé und Dakar nochmal zu präsentieren, was wir machen. was sind die Fragen, die uns beschäftigen? Und wir müssen ja dafür sorgen, dass auch wir Nachwuchs mit aufziehen, dass sie auch sehen und erleben, was wir als Kooperation mit unseren Kollegen in Deutschland machen. Und das Thema ist deshalb bewusst gewählt diesmal. Natürlich ist ja Restitution und Provenienzforschung und all diese Themen sind jetzt quasi auf dem Markt offen. Und die stellen immer wieder die Frage, wer hat Zugang zu welchem Wissen, unter welchen Bedingungen, bis zu welchem Grad darf ich wo hingehen. Wenn wir uns nicht kennengelernt hätten, glaube ich nicht, dass ich so leicht auf die Burg gekommen wäre und man hätte wahrscheinlich ein bisschen vorsichtiger die Türen aufmachen wollen und so weiter. Und dieses Treffen, miteinander reden, bringt auch hier enorm Beitrag dazu, dass wir immer mehr Wissen austauschen und schauen, dass es zirkuliert. Es wurde auch thematisiert, welche sind die Akteure, die dafür sorgen, dass bestimmte Wissen oder Möglichkeiten der Kommunikation miteinander ausgetauscht werden.
Ja, dann sind wir auch dankbar der Professorin Natascha Ückmann und Dr. Steffen Händel, die quasi hier an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg diese Summer School Wissenszirkulation umgesetzt haben und wir uns nochmal begegnen konnten.
Dankeschön.
Ja, und die große Frage der Provenienzforschung zu den kolonialen Kontexten, wie würdest du das unseren Hörerinnen eigentlich beschreiben? Was sind die kolonialen Kontexte? Was interessiert uns daran?
Mich persönlich interessiert die Frage, wie kann man durch die Provenienzforschung die Karriere oder die Wege der Objekte nachrekonstruieren, um erstens die Erwerbsumstände rekonstruieren zu können, um feststellen können, was war rechtmäßig verlaufen, was war nicht, was war unter Gewalt oder auch eben nicht, beziehungsweise in welchem Grad der Gewalt. Da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten nochmal anzuschauen. Aber ganz wichtig ist auch zu versuchen, durch die Provenienzforschung das Ganze, was durch das Fehlen des Objektes auch mit verloren gegangen ist. Also ich hatte ja mal davon erzählt, dass Leute bestimmte Objekte nicht mehr wiedererkennen und schon keinen Namen mehr dafür haben, weil das war verschwunden aus dem Bewusstsein, weil das weg war. Und damit hat man keine Idee mehr. Und das heißt, ein Teil des Wissens ist damit möglicherweise verloren gegangen und heißt auch jetzt in den Archivalien, zu schauen, ob da Eintragungen, Sachen festgehalten worden sind, anhand deren man vielleicht nach und nach dieses Wissen rekonstruieren kann. Und wenn es auch gar nicht geht, vielleicht ein neues Wissen damit schaffen kann. Also diese Möglichkeiten bestehen.
Ja, vielleicht können wir das nochmal eben einordnen. Also Togo war quasi eine ganze Zeit lang Kolonie. Da waren die Franzosen da, die Deutschen da. Kannst du das nochmal kurz einordnen?
Also Togo als Kolonie ist erst 1884 oder zumindest versucht man das so festzumachen durch diesen sogenannten Schutzvertrag vom Juli 1884. Mit dem deutschen Generalkonsul Gustav Nachtigall. Das ist sozusagen der Beginn der Kolonialgeschichte Togos, des heutigen Togos. Das Land heute ist aber nur ein Teil des damaligen deutschen Togolandes, also Kolonie Deutschlands. Das heutige Togo ist dann sozusagen das Mandatsgebiet, was Frankreich sozusagen anvertraut war, mit dem Ziel hin, dieses Gebiet zur Unabhängigkeit zu führen. Was aber geschah? Aus einer kolonialen Situation in die nächste gekommen und damit blieb Togo weiterhin als Kolonie bis 1960.
Und ja, aus diesem Zusammenhang, dass quasi da die Deutschen waren und die Franzosen waren, sind ja quasi gewisse Machtungleichgewichte entstanden. Und das ist quasi ein großes Ziel, mittels Provenienzforschung dieses geschehene Unrecht bewusst zu machen und eben insbesondere über verbrachte Objekte zu sprechen. Was interessiert dich an diesen Dingen, die quasi ja, Deutsche in dem Falle jetzt nach Querfurt genommen haben, der Hans Schomburg. Was ist an diesen Objekten das Interessante?
Ja, wie ich eben schon erwähnt hatte, es gibt da Sachen, die verschwunden sind, die findet man erst wieder im Depot, in einem Museum oder auch bei Hobbysammlern und alles Mögliche. Also im Moment gibt es Zahlen, die man hier und da nennt, aber so genau kann man auch nicht sagen, wer wie viel mitgenommen hat. Es sei denn, es ist rausgekommen wie jetzt bei Schomburg, wo der sagt, ich habe so und so viele Sachen, die schenke ich der Stadt, damit die Stadt irgendwie versucht, meinen Nachlass weiter irgendwie zugänglich zu machen oder zumindest aufzubewahren. Dann kommt der Moment, wo man dann feststellt, dass man lange geglaubt hat oder gedacht hat, weil man nichts wusste, nicht genau das Ausmaß des Ganzen wusste, dachte man, auch so nur ein paar Sachen, die gegangen sind. Und dann stellte man immer mehr fest, dass es doch sehr viel ist. Allein diese Erkenntnis. Es gibt so einen komischen Aha-Moment, so wow, überrascht und ein bisschen verstört, dass es überhaupt möglich ist. Und dann sieht man auch die Diversität. Es ist nicht nur die eine Sache gesammelt, fast alles. Die Sammler versuchen fast alles mitzunehmen. Im Fall Schomburg, wir haben ja von Tieren gehört, wir haben auch von Pflanzen, entweder denen er seinen Namen gegeben hat oder zumindest als Namensgeber mit fungiert hat und all diese ganzen Entwicklungen. Das heißt, es ist ja in einer kurzen Zeit passiert, aber das Ganze prägt uns noch. Durch das Fehlen, durch die Abwesenheit der Dinge sind Dinge entstanden oder durch dieses Fehlen der Dinge können neue Sachen nochmal alte Sachen zurückkommen und neu gemacht werden.
Jetzt wissen wir ja, dass quasi aus Kamerun, da gibt es den Atlas der Abwesenheiten, dass 40.000 Objekte aus Kamerun in den ganzen Museen Deutschlands lagern. Was schätzt du, wie ist das Verhältnis, wenn wir auf Togo blicken, wie viele Objekte da hier in Deutschland sein könnten und wie viele Objekte hast du denn dann bei deinem Besuch auch in Querfurt eure Gegend quasi zuordnen können?
Ja, so ganz zuordnen ist immer sehr kompliziert. Allein dadurch, dass wir ja nicht mehr diese Dinge hatten, kann man nicht sofort sagen, das ist unbedingt aus dem Ort. Man muss erstmal nochmal in die Recherche gehen, vielleicht Bildobjekte vergleichen und dann, bis man vielleicht entweder einer bestimmten Eintragung zustimmen kann oder dann doch widerlegen kann. Aber trotzdem, es gab diese Kopfbedeckung der Konkomba, das ist ja bekanntlich sehr klar und regional und räumlich ganz bekannt. Wobei man auch vielleicht aufpassen muss, wenn es um Togo geht in der Kolonialzeit, es geht nicht um das heutige Togo-Gebiet, also dieses Gebiet, sondern um ein größeres Gebiet, dessen zweiten Teil jetzt in Ghana ist. Und gerade wenn man jetzt die Texte weitere Erklärungen zu diesem Objekt aus den Konkomba sieht, kann man schon sagen, dass der Ort, wo diese Kopfbedeckung sozusagen mitgenommen wurde, liegt oder kann möglicherweise im heutigen Ghana liegen. Mhm. Ist zwar weiterhin kulturell Konkomba zugeschrieben, aber es ist in Ghana. Und das macht die ganze Sache im Moment nicht mehr ganz einfach, es nachzuverfolgen, dass man auch in den Archivalien deutlich aufpassen muss. Heißt nicht, dass es nicht möglich ist, sondern dass man ganz genau noch hingucken muss, weil aus heutiger Sicht sind andere Begriffe entstanden, andere räumlichen Zuteilungen. Und das bringt auch noch ein bisschen mehr Vorsicht in diesen Sachen.
Wenn Sie, liebe Zuhörer, sich selbst einen Eindruck von den Objekten machen wollen, über die hier gesprochen wird, so können Sie das auf der Verbundplattform Museum Digital. Geben Sie dafür einfach in der Adresszeile Ihres Browsers die Adresse museum-digital.de ein, suchen Sie die Filmburg Querfurt und widmen sich der Sammlung Nachlass Hans Schomburg. Hier finden Sie sowohl Bilder als auch kleine Beschreibungen und Angaben zu Material, Technik und Maßen der Objekte.
Diese Trommel, die stehen dort, mal redet er von den Ewe. Es ist nicht ganz sicher, Ewe, aber wo denn konkret Ewe? Ist es Ewe aus Balimé, Ewe aus Lomé, Ewe aus Elavagnon oder Ewe aus Tablibo? Diese ganzen Orte, die ich genannt habe, sind schon teilweise über 100 Kilometer voneinander entfernt. Mhm. So, und von einem Ort zum nächsten bestehen auch relativ kulturelle Feinheiten, Unterschiede. Und da kann man jetzt nicht einfach sagen, weil da irgendwo Ewe steht, Ewe heißt Ewe und sonst. Ne? Das ist schon, deshalb ist die Provenienzforschung extrem wichtig. Wenn die Sachen rauskommen vielleicht, oder wenn man die Möglichkeit hat, die Leute, deshalb muss man auch sehr viel mit den Leuten kommunizieren und sehr viele Informationen nachholen. Manche haben bewusst vergessen, bei manchen kommen durch Fragen und Nachfragen immer mehr Informationen raus, bis man irgendwann vielleicht ganz konkret das zuordnen kann. Das ist schon eine mühselige Arbeit.
Ja, aber dann sind die Objekte auch wie so Wachkitzler, ja, und man kann quasi dann neue Bezüge aufmachen. Ja, was hat dich denn so gefesselt, als du jetzt in Querfurt warst? Also es ist ja eine große Burg, dann kommst du da so an und ihr seid ein paar Treppen hochgestiegen und wart eben ja in dem Depotraum, habt die Kisten geöffnet, wo die jetzt gerade auch noch verpackt natürlich sind. Wie war das für dich, da mal reinzuschauen? Was hat dich fasziniert?
Ich dachte, Schomburg, da würde ich ein paar Filme sehen, vielleicht ein paar Fotos sehen. Mehr hatte ich auch nicht erwartet. Also, der Name ist mir ja bekannt. Und es gibt schon ein paar Artikel über die Filmgeschichte in der Kolonie, McGertz als die erste Schauspielerin überhaupt, die man so geschichtlich mit Bezug auf Kolonie festhalten kann. Und dann dachte ich, ja, das ist bekannt, das weiß ich und so weiter und so fort. Und ich komme nach Querfurt und denke, hä, gibt es auch noch Gegenstände? Und dann ich merke da, Konkomba, und dann Aufnahmen, noch konkreter Videos hinterher. Und ich sehe Bafilo, das ist ja 20 oder weniger als 20 Kilometer von Kara entfernt. Also quasi.
Kennst du so, ja.
Jeden Tag. Ich denke, jetzt wird es persönlicher, deutlich näher. Mhm. Ne? Und dann habe ich nochmal reingeschaut bei McGert, was sie da geschrieben hat, die Wege, wie sie gegangen sind. Da dachte ich, es gab doch mehr, als ich dachte. Mhm. Denn dieses Mehr bezieht sich nicht unbedingt auf die Menge, sondern auf die Möglichkeit überhaupt, dass man in diesen Orten jemand wie Schomburg auch mitgesammelt hat. Ich weiß, dass diese Kolonialkrieg-Expedition und die Strafexpedition, dass sehr viel mitgenommen worden ist, das weiß ich. Geplündert und so. Aber dass Schomburg mit seiner Kamera nicht nur Momente festhält, Landschaften aufnimmt, vielleicht Geschichten selbst erzeugt mit der Kamera, dass er noch Gegenstände mitgenommen hat. Das hat mich am meisten überrascht. Und jetzt auf der Burg, die ist ja nicht für koloniale Sammlungen eigentlich da ist ja auch eine ganz andere, größere Sammlung, also diese ganzen Rittergeschichten und alles mögliche, das habe ich mir ganz genau angeguckt. Und sehe ich auch da irgendwo so Verbindungen zu Rittergeschichten bis nach Nigeria, ich glaube noch ein, zwei andere Ländern. Also das heißt, die Burg hat langsam für mich etwas mehr als nur reine koloniale Geschichte.
Sehr schön. Ja, was meinst du, welche Resonanz jetzt diese Forschungen, die wir ja auch jetzt mit so einem vom Deutschen Zentrum Kulturgutverluste geförderten Projekt gesammelt haben, was können wir da quasi auch an Austausch anregen? Wie fällt das zum Beispiel auch bei euch an der Universität auf neue Interessen? Was sagen die jungen Studentinnen dazu? Wie würdest du das einordnen?
Das erste Mal, wo ich überhaupt dieses Thema so Kolonialsammlungen und so weiter thematisiert habe, waren viele Studenten, wie, das gibt's doch nicht, das geht nicht, wieso? Dann kamen Bilder, Bild 1, Bild 2, Bild 3, und noch interessanter, da steht hier gesammelt in Kara, oder bei den Kabir, weil die Kabir sind die, wie ist die Mehrheit in Kara. Hier in Bafilo, da in Kante, Tufelgu, Mango, dann sagen sie, nee, das kann doch nicht wahr sein.
Dass das in Deutschland ist.
Dass alles in Deutschland ist. Und dieses Wachrütteln, das für manche, auch wie hier, Kolonialismus ist abgeschlossen. Es waren nur 30 Jahre, die aber, ich glaube, die werden vielleicht 3000 Jahre nachwirken. Das ist erstmal so. Und dann gibt es andere, die sagen, wow, das interessiert mich, ich möchte noch mehr wissen. Oder manche reagieren sofort, dann müssen wir das zurückhaben. Also es ist alles dabei an Reaktionen. Und das macht mir Hoffnung, dass man dieses zusammengetragene Wissen weitergeben soll, als Bildungsangebot, im Gespräch bleibt und über die Schulklassen, über die Universitätshörsälen hinaus in die breite Öffentlichkeit. Und es geht nicht darum, irgendwelche Ressentiments zu schüren. Nein, nein, es geht darum, um epistemische, also Wissenskalibrierungen etwas genauer hinzubekommen. Dass man nicht plötzlich das verklärt, was aber nicht verklärt werden darf.
Mich würde interessieren, was du aus diesem ganzen Projekt, wo du ja sehr, sehr viele Objekte auch gesehen hast oder die Kontexte dazu mit erforscht hast, hast du da eigentlich ein Lieblingsobjekt, das dich besonders fasziniert?
Lieblingsobjekt, ja. Ich würde nicht Lieblingsobjekt, also das heißt, eine Art von Hierarchie reinzubauen, würde ich aber nicht machen, also weil diese Trommel ist genauso wichtig wie alle anderen, auch wenn so ein kleines so ein Dolchmesser oder sonst was, weil die sind im Prinzip all diese Objekte, auch wenn sie heute vielleicht unwichtig erscheinen, die sind aber aus meiner Sicht ein Ergebnis eines Wissens, einer Technologie. Und diese Technologie ist zum Teil zerstört worden, ersetzt durch sozusagen fremde Technologien, was die Leute immer noch erfordert. So, aber wir müssen ja nicht hier drum herum reden, es gibt auch diese Kopfbedeckung, zum Beispiel der Konkomba. Interessant ist, dass sie in der Grundform an vielen anderen Stellen auftaucht, auch bei den Kante, in Kante oder sogar, ich meine, ich habe auch etwas nicht ganz ähnlich, aber fast aus dem sozusagen allgemeinen Muster annähernd weiterhin zu den Batamariba gesehen, auch heute noch. Und die Konkomba, wie ich gestern erzählte, das ist im Prinzip ein Gegenstand, den hat jeder noch im Haus, zum Teil anders geformt, aber dies und jenes, das haben sie noch. Und dass dieses Objekt es geschafft hat, quasi sich in der Breite bis außerhalb der Konkomba neue Adaptationen zu finden und neue Formen und neue Einsatzmöglichkeiten. Und es existiert noch. So dass, wo ich das gezeigt habe am Anfang, alle haben gedacht, die einen, das ist Konkomba. Nee, kann es nicht sein. Das ist wie bei den Nauda. Nee, vielleicht, weil die mehr oder weniger ähnliche Bedeckung, also Kopfbedeckung, mal mit mehr längeren hier Kuris.
Ja, Kauri-Muscheln sind so Kauri-Muscheln,
genau. Und so weiter. Und das ist so eine Art verbindendes Element zwischen vielen Gruppen, wo man nochmal aufdrüseln muss, nee, das ist hier Konkomba. Ja.
Damit hat Schomburg quasi auch was sehr Ikonisches mitgebracht. Das ist also sehr verbreitet bei euch und eben auch heute noch zuhauf, hast du ja gesagt, eigentlich zu finden.
Ja.
Und jetzt haben wir quasi ein frühes Objekt. Also es ist ja jetzt schon fast 100 Jahre alt, was wir im Querfurt haben. Aber er hat sich für was sehr Ikonisches entschieden und das er dann auch entsprechend vermarktet und in das Firmensigné seiner Film GmbH quasi aufgenommen. Mhm. Also der war da auch marketingtechnisch gut unterwegs.
Absolut.
Wollen wir trotzdem noch kurz den Begriff auch streifen, Restitution, oftmals eben problematisch aufgefasst. Ja, was sagst du dazu?
Restitution, ja, das ist, also ich verstehe Restitution deutlich mehr als, also persönlich viel mehr als nur eine physische Rückgabe. Und das hatte ich bei meinem ersten Besuch auf der Burg gefragt, wie kann man welche Form der Präsentation aufbereiten kann, damit die Leute sehen, es ist Tatsache. Das heißt, also für mich, Restitution beginnt erst schon dort. Wenn die Leute begreifen, sowohl in Deutschland als auch in Togo, dass es wirklich gesammelt wurde. Dass es auch unter komplizierten, zum Teil dubiösen oder unrechtmäßigen Umständen gesammelt wurde, dass diese Information rauskommt. Dass man sich damit konfrontiert, dass man sich damit auseinandersetzt und versteht, sogar vielleicht bestimmte Äußerungen heute besser verstehen kann. Also selbst unser eigenes Wissen heute in Frage stellen können, neu sortieren können. Das ist schon der größte Teil aus meiner Sicht der Restitution. Aber es gibt natürlich Objekte, ein Beispiel wie prominent Benin-Bronzen. So etwas muss zurückgeführt werden. Auch wenn nicht zurückgeführt werden, in einer Form so gemacht, dass die Zugänglichkeit gegeben ist. Ob das jetzt Zirkulation heißen soll oder ob das Leihgabe oder was auch immer. Aber die primäre Stufe ist eine ungehinderte Situation oder zumindest einen freien Zugang zu dem Wissen und auch zum Gegenstand geschaffen wird. Das ist die Restitution aus meiner Sicht in erster Linie.
Ja, vielen Dank. Das ist total schön, das quasi jetzt auch von dir einmal aus, ja, ich sage jetzt mal, der gegenüberliegenden Perspektive auch zu hören. Vielen Dank erstmal.
Gerne. Vielen Dank.
Danke, liebe Zuhörer, fürs Einschalten dieser Folge. Alle anderen Folgen Museumslauschen findet ihr überall da, wo es Podcasts gibt. Liked und abonniert gerne den Podcast. Museumslauschen ist ein gemeinsames Format des Museumsverbandes Sachsen-Anhalt in Kooperation mit den vorgestellten Museen. Es wird möglich durch die Förderung des Landes Sachsen-Anhalt.